Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst und Geld gehören zusammen. Das muss man zwangsläufig denken, wenn man die Preise am Kunstmarkt beobachtet. Das hängt aber auch mit der glitzernden Aura zusammen, die vom Kunstbetrieb ausgeht. Unsichtbar bleiben dabei die vielen Künstlerinnen und Künstler, die am Rande des Existenzminimums leben. Auch die Künstlerinnen, die Kinder haben und deswegen weniger flexibel sind. Und wer aus einem kunstfernen Milieu kommt, nicht die richtigen Leute kennt oder wem schlicht und einfach das Geld für Material fehlt, der wird gar nicht erst wahrgenommen. Die Berlinische Galerie hat zusammen mit der neuen Gesellschaft für bildende Kunst diese Klassenfragen nun zum Thema einer Ausstellung gemacht. Carsten Probst hat sich das angeschaut.
Zunächst einmal einige handfeste Beispiele aus der jüngsten Corona-Zeit. Bewerbungsschreiben, die KünstlerInnen für die Corona-Hilfen verfasst haben und in denen sie ihre wirtschaftliche Situation darlegen mussten, offenbaren das alltägliche Elend. Anonymisiert an eine Wand der Berlinischen Galerie geklebt, liest man dort von Grundsicherung und Altersarmut, Einkünften zwischen 500 und 1200 Euro monatlich. Einnahmen durch die wenigen Bilderverkäufe sind weggebrochen, die kleinen Nebenjobs vielfach ebenso. Die Berlinische Galerie steuert historische Beispiele aus der eigenen Sammlung bei. Einen Brief der Dadaistin Hanna Höch zum Beispiel aus den 1940er Jahren, in dem sie ebenfalls ihre prekäre finanzielle Situation darlegt. Ein Gemälde des rumänischen Malers Arthur Segal aus dem Jahr 1921 zeigt nach Art einer Graphic Novel den typischen Lebenslauf eines Künstlers, der in Armut und ohne Anerkennung vor sich hin malt, dann einsam stirbt. Und plötzlich werden seine Bilder zu Höchstpreisen gehandelt. Künstlerischen Idealismus nennen das heute noch manche. Im Fachjargon heißt es lakonisch Hope Labor, Hoffnungsarbeit. Jene still erduldende, perfektionistische Selbstausbeutung, die bis zum Ende auf eine Verbesserung der eigenen Situation hofft. Doch bei den Klassenfragen geht es nicht nur um Geld, um Ausstellungshonorare, Altersvorsorge oder erschwingliche Ateliers. Wer die falschen Schuhe oder das falsche Outfit trägt, von zu Hause aus kaum Zugang zur akademisch verbrämten Fachsprache im Kunstbetrieb hat, der setzt sich in der Dauerkonkurrenz des Kunstbetriebes schnell den diskriminierenden Blicken aus, sagt Frauke Bogasch, eine der 5 Kuratorinnen dieses bemerkenswerten Projektes. Ein Künstler, der kein Englisch spricht, ist kein Künstler, schrieb vor 30 Jahren spöttisch der Künstler im Laden Stilinovic auf ein großes rosa Tuch. Ein Künstler, der keine Finanzierung bekommt, ist kein Künstler, heißt es nun auf einem ebensolchen großen rosa Tuch, das hoch an der Decke über der Berliner Ausstellung aufgespannt ist, beschriftet vom rumänischen Künstler Vlad Bratianu. Viele der hier gezeigten Arbeiten stellen die trübe, antwortlose Lebensarbeit betroffener KünstlerInnen schnörkellos direkt aus. Annalena Wenzel sammelt Abfälle aus Kunststoff, deren ursprüngliche Funktion kaum mehr zu erahnen ist, und holt sie, in der Tradition von Hanna Höch, direkt ins Museum, in die Berlinische Galerie, wo sie nun wundersam sich in Kunst verwandeln sollen. Franziska Lisa König platziert Umhänge und Tücher auf großen Gestellen quer durch den Raum, die an ihre postjugoslawische Herkunft erinnern, deren Bedeutung im Kunstkontext aber von völlig anderen Deutungen überschrieben wird, um als Kunst gelten zu können. Berlin ist ein Schmelztiegel der Künstlerbiografien und der verlorenen Hoffnungen. Und bei angeblich über 10.000 angesiedelten KünstlerInnen aus aller Welt finden sich auch bekannte, vermeintlich arrivierte Namen unter den Gehinderten. Wie Gabriele Stötzer, deren Fanta-Kleid aus lauter Getränkeblechdosen gerade auf jene Dinge verweist, die man in der DDR eigentlich nie hatte. Das Beispiel Stötzers zeigt, dass auch die geografische Herkunft ein Hindernis sein kann und sich direkt auf die Bewertung von Kunst auswirkt. Klassenfragen sind auch Klassifizierungsfragen. KünstlerInnen aus der DDR können unter den Bedingungen des westdeutschen Kunstbetriebes ein Lied davon singen. Dass diese Klassenfragen überhaupt so direkt und ungeschönt in einem Museum wie der Berlinischen Galerie verhandelt werden, ist einer ganz speziellen Kooperation zu verdanken. Die neue Gesellschaft für bildende Kunst, ein basisdemokratisch organisiertes Ausstellungshaus, musste nach dem Auslaufen ihres langjährigen Mietvertrages ihr Quartier in Berlin-Kreuzberg aufgeben und fragte dann bei der Berlinischen Galerie um Räume für diese Ausstellung nach. Das Ergebnis ist einzigartig in der deutschen Museumslandschaft und verhilft einer schamhaft beschwiegenen Thematik zu ungekannter Sichtbarkeit. Echtes Self-Empowerment im Museum also, dringend zur Nachahmung empfohlen.
Carsten Probst über die Ausstellung Klassenfragen in der Berlinischen Galerie.